Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Dreizehntes Kapitel. Oras Anaris. Bevor sie sich aus dem Orbit lösten, füllte der bewölkte Türkis von Oras die Sichtluken des Schiffes gänzlich aus. Riesengroß und wunderschön. Dann aber drehte sich das Schiff und man sah die Sterne unter ihnen wie ein runder, heller Felsbrocken Anaris. In Bewegung und doch nicht bewegt, in den Raum geworfen, zeitlos kreisend, zeitgebärend. Sie führten Shevek durch das ganze Schiff, das Interstellarschiff Davenant. Der Unterschied zum Frachter Achtsamkeit hätte nicht größer sein können. Von außen wirkte es wie eine bizarre, zerbrechliche Skulptur aus Glas und Draht, ganz und gar nicht wie ein Raumschiff. Nicht einmal Bug und Heck hatte es, denn es flog nie durch eine Atmosphäre, die dicker gewesen wäre als die des interplanetarischen Raums. Innen war es geräumig und massiv wie ein Haus. Die Räume waren groß, voneinander abgetrennt, die Wände holzgetäfelt oder mit gewebten Stoffen bedeckt, die Decken hoch. Allerdings erschien es wie ein Haus mit herabgelassenen Jalousien, denn nur wenige Räume hatten Sichtluken und es war überall still, sehr still. Sogar auf der Brücke und in den Maschinenräumen herrschte diese Stille, und die Maschinen und Instrumente waren in ihrem Design von ebenso schlichter Klarheit wie die Ausstattung eines Segelschiffs. Zur Entspannung gab es sogar einen Garten, dessen Beleuchtung dem Sonnenlicht entsprach und die Luft duftete süß nach Erde und Laub. Während der Schiffsnacht wurde der Garten verdunkelt und seine Aussichtsluken gaben den Blick auf die Sterne frei. Obwohl die Interstellarreisen jeweils nur wenige Stunden oder Tage Schiffszeit in Anspruch nahmen, verbrachte ein Schiff wie dieses, das beinahe mit Lichtgeschwindigkeit dahinflog, manchmal Monate mit der Erforschung eines Sonnensystems, oder es blieb jahrelang in der Umlaufbahn eines Planeten, auf dem die Besatzung lebte oder den sie erkundete. Da war es sehr geräumig, bot allen möglichen Komfort und war für jene, die an Bord bleiben mussten, angenehm zu bewohnen. Sein Stil besaß weder den üppigen Luxus von Uras noch die herbe Schlichtheit von Anaris, sondern beeindruckte durch eine harmonische Balance, durch die mühelose Leichtigkeit langer Praxis und Erfahrung. Man konnte sich vorstellen, hier zu leben, ohne durch die erforderlichen Einschränkungen allzu sehr belastet zu werden, zufrieden, in den eigenen Gedanken vertieft. Und sie waren ein nachdenkliches Volk, die Heinisch, die zur Besatzung gehörten, höflich, rücksichtsvoll, ein wenig finster. Spontanität kannten sie kaum. Der jüngste von ihnen wirkte älter als alle an Bord befindlichen Terraner. Doch während des dreitägigen Fluges nach Anaris, den die Davenant mit ihrem chemischen Antrieb in der konventionellen Geschwindigkeit zurücklegte, beachtete Shevek die Terraner und Heinisch im Schiff kaum. Er reagierte, wenn man ihn ansprach, beantwortete bereitwillig ihre Fragen, aber er selbst stellte nur sehr wenige. Wenn er sprach, geschah es aus einem inneren Schweigen heraus. Die Leute der Davenant, vor allen Dingen die Jüngeren, fühlten sich zu ihm hingezogen, als besitze er etwas, das ihnen fehlte, oder als sei er etwas, das sie zu sein wünschten. Sie unterhielten sich untereinander oft über ihn. Ihm gegenüber waren sie jedoch sehr scheu. Er registrierte dies nicht. Er nahm sie überhaupt kaum wahr. Er war sich nur der Tatsache bewusst, dass vor ihnen Anaris lag. Er war sich der betrogenen Hoffnung und des gehaltenen Versprechens bewusst, des Versagens und der endlich erschlossenen Quelle der Freude in seinem Geist. Er war ein Mann, der aus dem Gefängnis entlassen wurde, der zu seiner Familie zurückkehrt. Was immer ein solcher Mann in seinem Weg entdeckt, er erscheint ihm höchstens wie ein Lichtreflex in den Augenwinkeln. Am zweiten Tag der Reise saß er in der Kommunikationszentrale des Schiffes und unterhielt sich über Funk mit Anaris, zuerst auf der Wellenlänge der PDK und nun mit dem Initiativsyndikat. Er saß aufmerksam vorgebeugt, lauschte und antwortete mit einem Schwall seiner klaren, ausdrucksstarken Muttersprache, manchmal mit der freien Hand gestikulierend, als könne dies sein Gesprächspartner sehen, gelegentlich laut auflachend. Der erste Maat der Davenant, ein Heinisch namens Keto, der die Funkverbindung kontrollierte, beobachtete ihn nachdenklich. Keto hatte am vorangegangenen Abend nach dem Essen eine Stunde mit Shevek verbracht, zusammen mit dem Kommandanten und anderen Besatzungsmitgliedern, und er hatte, in seiner ruhigen, zurückhaltenden Heinisch-Art, eine Menge Fragen über Anaris gestellt. Schließlich drehte Shevek sich zu ihm um. »So, fertig«, sagte er. »Der Rest hat Zeit, bis ich zu Hause bin. Morgen werden Sie sich wegen des Landevorgangs mit Ihnen in Verbindung setzen.« Keto nickte. »Sie haben gute Nachrichten erhalten.« »Oh ja, das habe ich. Zumindest einige. Wie sagt man bei Ihnen, aufmunternde Nachrichten?« Sie mussten sich auf Jotisch unterhalten. Shevek beherrschte die Sprache fließender als Keto, der sich zwar korrekt, aber auch sehr steif ausdrückte. »Die Landung wird sehr aufregend werden«, fuhr Shevek fort. »Ich werde von vielen Feinden, aber auch von vielen Freunden empfangen. Die guten Nachrichten, das sind die Freunde. Es scheint jetzt mehr von ihnen zu geben als damals zu dem Zeitpunkt, als ich abgereist bin.« »Diese Möglichkeit eines Überfalls, wenn sie landen«, fragte Keto. »Die Hafenbehörde von Anaris hat die Dissidenten doch hoffentlich unter Kontrolle. Sie würde sie doch nicht absichtlich landen und anschließend umbringen lassen, oder?« »Sie werden mich schon beschützen. Aber schließlich bin ich selber ein Dissident. Ich habe das Risiko bewusst auf mich genommen. Das ist mein Privileg als Odonia.« Lächelnd blickte er Keto an. Der Heinisch lächelte nicht zurück. Sein Gesicht blieb ernst. Er war ein gut aussehender Mann von ungefähr 30 Jahren, hochgewachsen, mit heller Haut wie ein Cetianer, aber beinahe so haarlos wie ein Terraner, mit sehr ausdrucksstarken, aber feinen Zügen. »Ich freue mich, es mit Ihnen teilen zu dürfen«, antwortete er. »Ich werde Sie nämlich im Landungsboot begleiten.« »Gut«, sagte Shevek, »nicht jeder würde sich darum reißen, unsere Privilegien zu teilen.« »Vielleicht doch mehr, als Sie denken«, erwiderte Keto. »Wenn sie es ihnen nur erlaubten.« Shevek, der mit den Gedanken nicht ganz bei der Sache gewesen war, hatte gerade gehen wollen. Jetzt blieb er stehen. Er sah Keto an und sagte nach einer Weile, »Wollen Sie damit sagen, dass Sie gern mit mir an Land gehen möchten?« Der Heinisch antwortete ebenso offen, »Ja, das möchte ich.« »Würde Ihr Kommandant das denn erlauben?« »Ja. Als Offizier eines Erkundungsschiffes gehört es sogar zu meinen Pflichten, jede neue Welt, wenn möglich, zu erforschen und zu untersuchen. Der Kommandant und ich haben uns über diese Möglichkeit unterhalten. Wir haben sie vor der Abreise auch mit unseren Botschaftern besprochen. Sie waren der Ansicht, dass wir keine offizielle Landeerlaubnis beantragen sollten, da ihr Volk es sich zum Prinzip gemacht hat, Fremde nicht an Land gehen zu lassen.« »Hm«, machte Shevek unverbindlich. Er ging zur anderen Wand hinüber und blieb vor einem Bild stehen, das eine Landschaft auf Hain zeigte, sehr klar und in sanften Farben, ein dunkler Fluss, der unter einem schweren Himmel zwischen Wiesen dahinströmte. »Die Siedlungsstatuten von Anaris verbieten es, jedem Urasti auf unserem Planeten zu landen, es sei denn innerhalb der Grenzmauern des Hafens«, sagte er. »Diese Statuten besitzen nach wie vor Gültigkeit, aber sie sind kein Urasti.« Als Anaris besiedelt wurde, waren keine anderen Rassen bekannt. Das Verbot schließt daher implizit alle Fremden mit ein. Zu dieser Schlussfolgerung kam unsere Verwaltung auch vor 60 Jahren, als ihre Leute zum ersten Mal in unser Sonnensystem kamen und mit uns sprechen wollten. Aber ich finde, dass das nicht richtig war. Sie haben nur noch mehr Mauern errichtet. Er wandte sich um und blieb stehen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, während er den anderen aufmerksam musterte. »Warum wollen Sie mit an Land gehen, Keto?« »Weil ich Anaris kennenlernen möchte«, antwortete Heinisch. Schon bevor sie nach Urras kamen, hat mich ihre Heimat interessiert. Es fing damit an, dass ich Odos Schriften las. Sie faszinierten mich. Er zögerte, als sei er verlegen, fuhr dann aber in seiner zurückhaltenden, gewählten Ausdrucksweise fort. Ich habe sogar ein bisschen Pravik gelernt. Dann ist es also Ihr eigener Wunsch, Ihre eigene Initiative? Absolut. Und Ihnen ist klar, dass es gefährlich sein kann? Ja. Die Dinge sind ein bisschen durcheinander geraten auf Anaris. Das haben mir jedenfalls meine Freunde über Funk mitgeteilt. Es war von vornherein unsere Absicht. Unser Syndikat, diese Reise nach Urras, die Dinge aus dem Takt zu bringen, mit ein paar Gewohnheiten zu brechen, zu erreichen, dass die Leute Fragen stellen. Sich wie Anarchisten zu verhalten. All das ist geschehen, während ich fort war. Sie sehen also, niemand weiß so recht, was als nächstes geschieht. Und wenn Sie mit mir an Land gehen, könnte sogar noch mehr losbrechen. Allzu weit darf ich nicht gehen. Ich kann Sie nicht als offizieller Vertreter einer fremden Regierung einführen. Das ist auf Anaris ganz ausgeschlossen. Das sehe ich ein. Wenn Sie aber erst einmal dort sind, wenn Sie mit mir durch diese Mauer gegangen sind, dann sind Sie, wie ich es sehe, einer von uns. Dann sind wir Ihnen und Sie uns gegenüber verantwortlich. Dann sind Sie ein Anaresti, unter denselben Bedingungen wie alle anderen. Aber das sind keine sicheren, bequemen Bedingungen. Freiheit ist niemals sicher und bequem. Er sah sich um in dem stillen, friedlichen Raum mit den schlichten Konsolen und empfindlichen Instrumenten, der hohen Decke und den fensterlosen Wänden und blickte dann wieder Keto an. »Sie werden sehr, sehr allein sein«, sagte er. »Meine Rasse ist sehr alt«, entgegnete Keto. »Wir sind seit 1000 Millennien zivilisiert. Unsere Geschichte reicht über Hunderte dieser Millennien zurück. Wir haben alles ausprobiert. Den Anarchismus, einfach alles. Aber ich habe es nicht probiert. Es heißt bei uns, dass es nichts Neues unter den Sonnen gibt. Doch wenn nicht jedes Leben, jedes einzelne Leben neu ist, warum werden wir dann geboren? Wir sind die Kinder der Zeit, sagte Shevek auf Pravik. Der Heinisch sah ihn einen Moment lang an und wiederholte dann die Worte auf Jotisch. Wir sind die Kinder der Zeit. Gut, sagte Shevek und lachte. Sehr gut, Amar. Sie sollten jetzt noch einmal Anaris rufen, zuerst das Syndikat. Ich habe zu Keng, der Botschafterin, gesagt, dass ich für das, was die Terraner und die Heinisch für mich getan haben, kein Gegengeschenk machen kann. Naja, vielleicht kann ich ihnen doch etwas geben. Eine Idee, ein Versprechen, ein Risiko. Ich werde mit dem Kommandanten sprechen, erwiderte Keto, so ernst wie immer, doch mit einem leichten Zittern der Erregung, der Hoffnung in der Stimme. Sehr spät abends in diesem Schiffstag war Shevek im Garten der Davenant. Hier war das Licht gelöscht worden und der Raum wurde nur durch das Licht der Sterne erhellt. Die Luft war sehr kühl. Eine nachts blühende Blume von irgendeiner unvorstellbaren Welt hatte zwischen den dunklen Blättern ihren Blütenkelch geöffnet und verströmte geduldig, aber erfolglos ihren süßen Duft, um irgendein unvorstellbares Insekt anzulocken, das Billionen von Kilometern entfernt in einem Garten auf einer anderen Welt unter einem anderen Stern seine Bahnen zog. Das Licht der Sonnen ist verschieden, aber es gibt nur eine Dunkelheit. Shevek stand vor der hohen, klaren Scheibe der Sichtluke und blickte auf die Nachtseite von Anaris hinab, einen schwarzen Bogen, der die Hälfte der Sterne verdeckte. Er fragte sich, ob Takwa wohl am Hafen sein würde. Als er das letzte Mal mit Bedab gesprochen hatte, war sie noch nicht aus Frieden und Fülle in Abenai eingetroffen. Deswegen hatte er es Bedab überlassen, mit ihr zu besprechen, ob es klug war, zum Hafen zu kommen. »Du glaubst doch nicht, ich könnte sie zurückhalten, selbst wenn es nicht klug wäre«, hatte Bedab ihn gefragt. Und Shevek überlegte, wie sie wohl von der Suruba-See angereist sein mochte. Mit einem Luftschiff hoffte er, falls sie die beiden Mädchen mitbrachte. Eine Zugfahrt war zu anstrengend für die Kinder. Er erinnerte sich an die beschwerliche Reise von Chakar nach Abenai im Jahre 68, als Sadik 3 endlose Tage lang übel gewesen war. Die Tür zum Gartenraum ging auf. Ein wenig Meerlicht fiel herein. Der Kommandant der Davenant rief seinen Namen. Er antwortete. Dann kamen der Kommandant und Keto herein. »Wir haben die genauen Anweisungen für den Landevorgang von Ihrer Bodenkontrolle bekommen«, berichtete der Kommandant. Er war ein gedrungener, eisengrauer Terraner, immer kühl und geschäftsmäßig. »Wenn Sie bereit sind, können wir mit den Startvorbereitungen für das Landungsboot beginnen.« »Ja.« Der Kommandant nickte und verschwand. Keto trat neben Shevek an die Sichtluke. »Wollen Sie wirklich mit mir durch diese Mauer gehen, Keto? Für mich ist das leicht, was auch geschieht. Ich kehre heim. Sie aber verlassen Ihr Zuhause. Wahres Reisen ist stets Heimkehr.« »Ich hoffe auch, heimkehren zu können«, antwortete Keto mit seiner ruhigen Stimme. »Zu gegebener Zeit.« »Wann gehen wir an Bord des Landungsboots?« »In ungefähr 20 Minuten.« »Ich bin bereit. Ich habe nichts zu packen.« Shevek lachte. Es war ein Lachen reinen, ungetrübten Glücks. Der Heinisch musterte ihn ernst, als sei er sich nicht ganz sicher, was glücklich sein war, und erkenne es doch oder erinnere sich von fern daran. Er stand neben Shevek, als wolle er ihn etwas fragen, aber er stellte diese Frage nicht. »Es wird früher Morgen sein, wenn wir im Hafen von Anaris landen«, sagte er schließlich und entschuldigte sich, um seine Sachen zu holen und sich später mit Shevek an der Startluke zu treffen. Wieder allein wandte sich Shevek noch einmal der Sichtluke zu und sah den strahlend hellen Bogen des Sonnenaufgangs über dem Temai, der gerade in Sicht gekommen war. »Heute Abend werde ich mich auf Anaris schlafen legen«, dachte er. »Ich werde neben Takwa liegen. Ich wünschte, ich hätte Pilon dieses Bild mitgebracht, das Bild von dem kleinen Lamm.« Aber er hatte gar nichts mitgebracht. Seine Hände waren leer, so leer, wie sie immer gewesen waren.